Ja, nehme ich. Doch, ist besser. Lass ruhig stehen, lass stehen, lass stehen, ja. Oh, die Atmosphäre ist zum Schneiden. Also, als ich von da vorne gerade rüber lief, habe ich gedacht, wow, Gott ist hier. Nimmst du es wahr? Ja? Das sind immer die besten Momente, um in eine Predigt zu starten. Vor allem, wenn es, ich mache es kurz, um das Thema Finanzen geht. Andi bat mich, über das Thema Finanzen zu reden. Halleluja! Aber weißt du, das Gute ist, um schon mal so ein bisschen fast forward, würde man im Englischen sagen, am Ende ist es eine Predigt über die Güte und die Gnade und das Herz des Vaters. Wenn du mit einem heute nach dieser Predigt nach Hause gehst, dann hoffe ich, dass du ein Stückchen mehr von seiner Güte und seiner Gnade verstanden hast. Ich wollte eigentlich mit einem Rätsel anfangen. Ich mache es trotzdem, aber was war das, wo Jesus am meisten drüber gepredigt hat, geredet hat? Was würdet ihr sagen? Das Evangelium. Ja, was ist das Evangelium? Das ist irgendwie natürlich immer die Antwort auf alle Fragen, aber was heißt denn das? Was bitte? Nächstenliebe, ja? Das Reich Gottes, ja, das ist die Antwort. Also, man ist sich einig darüber, dass Jesus am meisten über das Reich Gottes geredet hat. Aber kurz danach, Fakt ist, er hat sehr, sehr, sehr viel über Geld und den Umgang mit Geld gesprochen. Warum? Ich glaube, es kommt eigentlich in mehreren Aspekten zusammen, nämlich erstens Geld, Finanzen, Versorgung umgibt uns alle tagtäglich. Dann aber auch, ja, wo wird denn das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes konkret? Auch das ist so eine Worthülse, mit der man so um sich schmeißen kann. Aber wo wird es denn konkret? Ja, in meinem Herzen. Und aus dem Herzen fließt das, was hier gebaut ist. Aber es muss ja irgendwo sichtbar werden. Und wenn ich an so Dinge denke wie die Versorgung der Armen oder wie es hier heute Morgen gelaufen ist, wir wollen ein neues Gebäude, da manifestiert sich das Reich Gottes, aber es braucht Finanzen dafür. Okay? Von daher ist dieses Thema der Finanzen und der Versorgung gar kein kleines, ganz im Gegenteil. Was ist die erste Emotion, die bei dir hochkommt, wenn ich über das Thema oder das Wort Geld hier fallen lasse? Horch mal in dich rein. Ist es Freude? Ist es Selbstsicherheit? Oder ist es Angst, Scham? Ich kann dir sagen, als Andi mich um dieses Thema bat, kamen eigentlich drei Dinge gleichzeitig hoch. Das erste war tatsächlich Scham, weil ich in meiner Vergangenheit nicht gerade, also Finanzen ist jetzt Versorgung oder Geld haben, ist jetzt nicht gerade so mein Thema. Eher im Sinne von Mangel, immer zu wenig und der Umgang damit. Dann auch irgendwie die zweite Emotion war so, eigentlich, ich habe gar keine Ahnung von Finanzen. Also so eine Überforderung. Kein Problem, ja. Und das dritte auch eine Irritation, weil ich gedacht habe, ja Moment, es gibt doch wichtigere Themen, über die man predigen könnte. Vor allem ich, ja. Also ich denke so an die Herrlichkeit Gottes oder so, ja. Behalt das mal im Hinterkopf. Aber Andis Anfrage war sowas von prophetisch, kann ich dir sagen, aus unterschiedlicher Hinsicht. Eine davon, weil mich dieses Thema in dieser Phase, in diesen Wochen und Monaten sowas von existenziell getroffen hat. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Wir sind seit 4 Jahren im Rechtsstreit mit unserer Hausverwaltung oder mit unseren Vermietern, wie auch immer. Die haben uns jetzt verklagt und am Montag in einer Woche stehen wir, vertreten durch unseren Anwalt, vor Gericht und müssen uns da verteidigen. So. Und es geht um mehrere tausend Euro. Ich sag's mal so. Und wenn man die Zahlen so hört, könnte man denken, zumindest wenn man mit den Zahlen jongliert, die ich so gewohnt bin, dann ist das schon ganz schön viel Geld. So, und ich kann dir sagen, die letzten Monate, das hat echt angefangen in mir immer wieder. Katha war sehr cool über das Ganze. Ich war immer erstaunt, wie entspannt sie da war. Aber mich hat dieses Thema oder auch diese Sache echt getroffen und genagt. Und in den letzten Wochen hat mich Jesus so richtig, auch durch diese Thematik, mich damit zu beschäftigen, mit dem guten Vater. Einfach, er hat mich so richtig an die Hand genommen. Ja, von daher, es wird eine Predigt über das Herz Gottes. Es wird eine Predigt über mein Herz. Und nicht so sehr, also wenn ihr jetzt hier irgendwelche Investmentstrategien erwartet, ich formuliere es mal positiv. Ich glaube, wenn ich nicht zuerst meine Herzensthemen und meine Glaubensüberzeugungen mit Gott geklärt habe, dann sind alle Investmentstrategien irgendwie hilfreich, vielleicht in der Praxis so. Aber die Frage ist immer, auf welchen Boden fallen sie? Ja, ich hoffe, das wirst du auch am Ende der Predigt merken. Und das als Ermutigung schon mal vorweg. Ich kenne wenig Themen, in denen man so schnell Wunder erleben kann, wie im Bereich Finanzen. Auch da gebe ich dir ein Beispiel. Wir haben, das war relativ am Anfang unserer Ehe, Jahr 2012, haben wir zum ersten Mal unsere Finanzen, ja, wollten wir mit Gott angehen, so, ne, wie man das ja so macht als junger Christ. Ah, Gott muss ja irgendwie auch in die Finanzen rein und so. Und wir haben dann mal angefangen, einfach mal aufzurollen, wo stehen wir denn eigentlich? Erstmal musste ja mal so ein, ja, erstmal eine Übersicht, so, erstmal eine, ja, genau. Und ich wusste, ich hatte 4 Semester BAföG bezogen. Für alle, die BAföG nicht kennen, du kriegst vom Staat Geld dafür, um studieren zu können. Die Hälfte zahlst du zurück, die Hälfte kriegst du geschenkt. Ich wusste, okay, das müssten so, naja, roundabout 5.000 Euro sein, die ich da zurückzahlen müsste. Hab dann das BAföG-Amt angeschrieben. Die schrieben mir dann, jetzt achte mal aufs Datum, am 20.12.2012 bekam ich dann ein Schreiben mit der genauen Summe 5.295 Euro. Und dann lautete der erste Satz in diesem Schreiben: In Beantwortung Ihrer E-Mail vom 12.12.2012 teile ich Ihnen mit, dass Sie Ihr BAföG-Darlehen zum Erststudium bereits in Form vorzeitiger Rückzahlung getilgt haben. Bam! Ich habe nichts bezahlt und meine Eltern haben auch nichts bezahlt. Also das war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, nachdem wir anfangen wollten, unsere Finanzen mit Gott klarzukriegen. Halleluja, oder? Nur kurz zur Zahl 12, weil ich da gerade so ein bisschen drauf rumgeritten habe. Exakt 12 Jahre, kleiner Exkurs, exakt 12 Jahre, nachdem wir ein Ultraschallbild von unserem ersten Kind gemacht haben, das wir dann in der 8. Woche verloren haben, exakt 12 Jahre, auf den Tag genau, nimmt Katha dieses Ultraschallbild und weiß, dass sie mit Jonte schwanger ist. Zufall? Ich glaube nicht. Die Zahl 12 in biblischer Hinsicht steht für Regierung, Leitung oder Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott hat immer noch die Kontrolle. Das ist dein Herz für dich, für mich, für diese Welt. Und es wird eben im Bereich der Finanzen und der Versorgung so schnell sichtbar. Der Titel meiner Predigt lautet daher: Wie der Himmel in unsere Finanzen einbricht. Wie der Himmel in unsere Finanzen einbricht. Wie gesagt, kein Finanzkurs, sondern mehr ein Identitätsgrundlagenkurs. Damit der Himmel in unsere Finanzen einbricht, brauchen wir zuallererst mal diese Sicht auf Gott, die Jesus hatte. Und Samuel, my heart goes out to you, das ist so schön, Gott. Also dieses Vaterherz, das ist das, was wir zuallererst brauchen. Unser Vater im Himmel. Wir kennen diese Bibelstellen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus redet immer und immer wieder über den Vater. Offensichtlich kannten die Israeliten damals den Vater so nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt ist aber die Frage, was heißt das denn eigentlich, Gott ist Vater? Und Ich möchte euch an drei Prinzipien oder Wahrheiten eigentlich mit reinnehmen, wie man in diesem Bereich der Finanzen oder über den Bereich der Finanzen und der Versorgung Aspekte von Gott erkennen kann, dass er dein und mein Vater sein möchte. Okay? Erstens, Gott ist dein und mein Versorger. Nicht dein Job, nicht dein Dispo, nicht dein Konto, nicht deine Rücklagen, noch nicht mal deine Eltern. Gott ist dein Versorger. Vaterschaft bedeutet ganz elementar Versorger sein. Und das will Gott für uns sein. Jetzt kennen wir ja vom Vater unser diese Passage, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir beten das so, oder ich bete das so, ich rede für mich, als ob ich Gott anbetteln müsste für das. Gott, gib mir doch heute das tägliche Brot irgendwie. So, nein, das ist gar nicht das Herz von Gott. Wir steigen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, immer wieder mal in Matthäus Kapitel 6 ein. Das wird immer mal wieder heute die Predigt über durch zum Tragen kommen. Bergpredigt, falls das jemandem was sagt, so drei Kapitel in der Mitte haben wir dieses Kapitel 6 und immer wieder geht es um Matthäus 6. Da heißt es in Vers 26, hat es jeder? Matthäus 6, 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel wertvoller als sie? Und dann in Vers 32, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Jesus sagt nicht, wir brauchen nichts. Wir sollen uns irgendwie selbst kasteien, dass wir irgendwie, alles für den Herrn, ist ja alles irgendwie, diese Welt vergeht ja und so. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht. Er kennt eure Bedürfnisse. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich brauche da echt Heilung und neues Denken in diesem Bereich. Warum? Ich lese seit 20 Jahren die Bibel. Ich kenne diese Bibelstellen in- und auswendig. Aber dass sie wirklich in diese existenziellen Situationen oder auch ganz alltäglichen Situationen reinkommen und ich weiß, Moment, da ist jetzt wieder ein Brief gekommen mit einer Geldforderung oder wieder eine Mahnung oder einen Inkassozahler oder whatever. In mir zu ruhen und in ihm zu ruhen und zu wissen, Moment, er hat die Kontrolle, er ist mein Versorger, niemand kann besser für mich sorgen als mein Vater im Himmel. Da möchte ich hinkommen. Und das spreche ich dir auch zu. Gott ist mit dir. In deinen Schulden, in deinem Dispo, in deinem schlecht bezahlten Job vielleicht. Er will genau in diese Bereiche immer tiefer rein. Und die gute Nachricht ist, er hat mehr für uns. Er hat mehr für uns. Und jetzt hör gut zu. Wenn Gott gut ist, dann meint er es auch im Bereich Finanzen mit uns gut. Es gibt so eine Theologie, die so ein bisschen, für schlechte Schlagzeilen gesorgt hat, Wohlstandsevangelium und so weiter. Mir geht es gar nicht um ein billiges Wohlstandsevangelium oder jeder von uns Christen müsste jetzt reich werden. Oder gar noch schlimmer, also du musst reich werden, sonst ist Gott nicht gnädig mit dir oder whatever, so, ne? Aber ich glaube, dass Gott für uns das im besten Sinne des Wortes für uns möchte, was wir mit Wohlstand und Vermögen bezeichnen. Wie gesagt, hör gut zu. Jim Baker, der mich am meisten wahrscheinlich über Finanzen gelehrt hat, sozusagen mein Mentor, Finanzpastor, der definiert Wohlstand und Vermögen so. Ich lebe so aus Gottes Versorgung, dass ich und meine Familie keinen Mangel leiden, ich meine Berufung erfüllen kann und noch genug habe, um an andere weiterzugeben. Da wird das Königreich sichtbar. Und da wird der Begriff Vermögen auch irgendwie klar. Ich vermag mit den mir anvertrauten Ressourcen das bewegen, wozu er mich beauftragt hat, in seinem Sinne. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, da gibt es einen Mann namens Abraham. Schon mal was von Abraham, dem Stammvater des Glaubens, wie Paulus so sagt, gehört, ja? Ja, wer hat schon mal was von Abraham gehört? Okay, doch so ein paar. Also Abraham wird von Gott berufen, aus seinem Vaterland wegzugehen und dann sagt Gott zu ihm, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Amen. Dieser Segen, das macht auch dieser Apostel Paulus deutlich, gilt dir, gilt mir. Was heißt Segen? Abraham war jemand, der furchtbar reich war. Wenn du die Geschichte mal nachliest, nur um dir ein Beispiel zu geben. Abrahams Neffe Lot wird irgendwann mal entführt. Was macht Abraham? Er schickt seine kleine Privatarmee los. Na, eigentlich waren es nur seine Angestellten, aber es waren 318 Angestellte. Also, die muss man auch bezahlen, oder? Also er schickt die jedenfalls los, die holen alles zurück und naja, anyway. Aber worauf ich hinaus will, dieser Segen, den Abraham empfangen hat von Gott, und das wird, kannst du im ersten Buch der Bibel, Genesis, ab Kapitel 12, immer wieder lesen, wie Abraham an Gott festhält und wie er diesen Segen in unterschiedlicher Hinsicht erntet. Und das möchte er in dir und in mir auch tun. Das Spannende ist mir heute Morgen erst aufgefallen, im Hebräischen, kleine Anekdote am Rande, bedeutet das Wort reich, kavet, reich, schwer, gewichtig sein, so. Das Substantiv dazu heißt kavot. Hat jemand eine Ahnung, was diese kavot alles meint? Richtig, dieses hebräische Wort Kavod heißt Reichtum, aber auch die Herrlichkeit Gottes. Wo Gottes Herrlichkeit ist, da ist seine Gegenwart, da ist sein Überfluss. Da ist kein Mangel, mehr als genug. Und ich glaube auch materieller Wohlstand, im besten Sinne. Also im Himmel wird keiner mehr hungern müssen, oder? Hat jemand die Zeit gestoppt, zufällig? Wie lange rede ich jetzt? 10 Minuten? Passt das? Oder 20? Ups. 14. Ah, Halleluja. Okay. Es gibt so viel zu sagen. Also, red mal ein Thema über Finanzen. Dieser Jim Baker, den ich gerade erwähnt habe, der hat in seiner Gemeinde 18 Sonntage hintereinander über den Bereich Finanzen geredet. Der Herr ist mein Hirte. Es fehlt mir an rein gar nichts. Also dieser Überfluss. Wenn du die Bibel liest, ja, mir war das nie so klar. Ich weiß auch nicht. Vielleicht scheint ihr da alle ein bisschen weiter zu sein als ich. Aber ich bin echt in den letzten Wochen und Monaten vom Stuhl gefallen, weil ich auch so auf der anderen Seite, muss ich ehrlich mit mir sein, einfach so anders geprägt worden bin. Jetzt nicht nur durch meine Eltern. Also da war schon so, eigentlich ging es uns nie schlecht, aber irgendwie ist bei mir so dieser Same des Mangels über Jahre gesät worden und leider muss Katha das bis heute ertragen, dass immer wieder dieser Same des Mangels durchkommt. Egal. Nee, nicht egal, aber so, worauf wollte ich jetzt hinaus? Der Herr ist mein Hirte. Niemand kann besser für mich sorgen als mein Vater im Himmel. Niemand kann besser für dich sorgen als dein Vater im Himmel. Sag mal zu deinem Nachbarn, niemand kann besser für dich sorgen als dein Vater im Himmel. Ganz praktisch, um in dieses Denken und auch in dieses Fühlen immer mehr reinzukommen, ich erinnere an Uwes Predigt. Lest das Wort und meditiert es. Schaut euch Bibelstellen an zum Thema Finanzen. Philipper 4,19. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Nehmt euch solche Stellen oder die, die ihr so kennt oder vielleicht schon mal gehört habt oder ich meine mit KIs heutzutage, googeln, was auch immer. Ja, es ist sehr schnell, sehr einfach, die passenden Bibelstellen dazu zu finden. Und dann meditieren, auswendig lernen. Wenn dann der Brief kommt, Nebenkostennachzahlung oder was auch immer, mein Gott wird all meinen Mangel ausfüllen durch seinen Reichtum in Christus Jesus. Und er wird es auch tun. Aber es fängt hier oben an und dann hier. Also meditieren, sein Wort wirklich meditieren, deklarieren, proklamieren in die Situation hinein. Deine Worte haben Kraft. Und das andere fülle ich mit Zeugnissen von Gottes Versorgung. Ich leite mal über zu meinem zweiten Punkt. Ich habe ja drei, mal sehen, wie weit wir kommen. Katha und ich sind in den letzten 5 Jahren durch eine echte Wüstenzeit gegangen oder sind immer noch mittendrin. Und Wüstenzeit, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber häufig und in unserem Fall jedenfalls auch Mangelzeit. Denkt man zumindest de facto, also ja, von der Pastorenstelle raus in Arbeitslosengeld und dann nichts gekriegt und dann ein schlecht bezahlter Job am Flughafen. Katha hat zwar gearbeitet, aber unser Einkommen ging drastisch nach unten und die Kosten in den letzten Jahren sind drastisch gestiegen. Das Gute ist, ja, und das zeigt mir einfach dieses Herz des Vaters, niemand kann besser für mich sorgen. Wir haben immer einen vollen Kühlschrank. Ich muss nicht, also ich kaufe Biomilch, ich kaufe Bioprodukte ein. Wir waren mehrfach in Übersee in den letzten 5 Jahren. Wir konnten uns bestimmte Dinge, ich habe allein meine kieferorthopädische Zahnbehandlung, 3.000 Euro, die wir selber zahlen mussten. Gott hat es zusammengetragen. Da ist noch mehr passiert, aber Gott hat versorgt in diesen Zeiten des offensichtlichen Mangels, wo man rein rechnerisch sagen müsste, wie funktioniert denn das? Niemand kann besser für mich und für dich sorgen als unser Papa im Himmel. Woher kommt dann, und das ist jetzt der Punkt 2, woher kommt denn jetzt dieses Mangelgefühl, das ich zumindest leider immer und immer wieder mitbringe oder in mir trage? Ohne, bevor ich die Lösung gebe, die Jesus zumindest gibt, nehme ich mal eins vorweg. Das Thema Finanzen ist deswegen auch so hilfreich und praktisch, weil es nicht nur Gottes Herz offenbart, sondern mein Herz. So, und jetzt gebe ich dir und mir die Lösung zu dem, wie Jesus das beantwortet. Er sagt, wieder Matthäus 6, Vers 24, wer es hat, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist nicht einfach Geld, sondern Mammon ist die Macht hinter dem Geld, die dir zuflüstert. Wenn du genug hast, dann bist du sicher. Wenn du genug hast, dann bist du jemand. Wenn du genug hast, dann kannst du dich entspannen. Aber das ist eine Lüge. Denn, kurz gesagt, wenn ich das glaube, nimmt das Geld eine Stellung ein, die Gott einnehmen sollte. Weil ich meine Sicherheit, mein Vertrauen im Geld suche. Und umgekehrt, woran merke ich, dass Mammon Macht oder Einfluss über mich hat? Und ich kann dir sagen, also in 9 von 10 Situationen kommt das immer noch hoch. Woran merke ich, dass Mammon Einfluss auf mich hat? An der Sorge. Deswegen sagt Jesus, sorgt euch um nichts. Macht euch keine Sorgen. Sorge ist, was, wenn er nicht durchkommt? Sorge ist, was, wenn es nicht reicht? Kurz gesagt, und das ist vielleicht eine der steilsten Erkenntnisse, die ich auf dieser Reise hatte. Sorge ist die Vorstellung einer Zukunft ohne Gott. Sorge ist die Vorstellung einer Zukunft ohne Gott. Weißt du, ich kann den ganzen Tag Bibel lesen und den ganzen Tag Worship hören und ich weiß nicht was. Aber wenn dann der Brief reinkommt und die Sorge crippelt, wie sagt man im Deutschen, die Sorge steigt in mir hoch, dann weiß ich, Moment, da ist Jesus noch nicht drin. Und ich sage das nicht, um mich oder um dich zu beschämen, sondern einfach als ein Realitätscheck. Ah, okay, Jesus, komm du hier rein. Ja? Also Sorge ist tatsächlich ein sehr interessanter Indikator. Oder nochmal dieser Jim Baker, der hat es sehr steil formuliert. Sorge ist gegenüber Mammon, was Anbetung gegenüber Gott ist. Sorge ist gegenüber Mammon, was Anbetung gegenüber Gott ist. Anders formuliert, die Frage ist nicht, wie viel Geld hast du, sondern wer oder was hat dein Herz? Deswegen ist dieses Thema Finanzen so, hat so viel mit meinem Herzen zu tun. Aber das Gute ist, wir haben einen guten Vater im Himmel. Amen. So. Wir werden gleich noch ein bisschen praktisch da reingehen. Ich will nur schnell meinen dritten Punkt machen, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen. Das eine ist das Herz des Vaters. Für dich, für mich. Er hat alles im Überfluss und er möchte dich damit segnen. Das andere ist, wie ist meine Herzensbeschaffenheit? Ist da Jesus, ist da der Vater, die Liebe des Vaters schon drin? An dem Punkt. Und dann der dritte Punkt. Gott ist der Besitzer, ich bin nur sein Verwalter. Klingt das ein bisschen technisch, weil ich ja von dieser Frage komme, Gott als Vater, was heißt denn das? Das betrifft natürlich irgendwie auch den Sohn, Vater und Sohn, dieses Verhältnis. Ihr kennt vielleicht diese Story, der Vater mit seinen zwei Söhnen da, der eine rennt weg, sagt, hier gib mir mein Geld, haut alles auf den Kopf und der andere sagt, ich hab nichts und so weiter. Und der Vater sagt am Ende, du bist alle Zeit bei mir. Du, alles, was ich habe, gehört auch dir. Aber um es so ein bisschen plakativ zu formulieren, Gott ist der Besitzer von allem, wir sind die Verwalter. Psalm 24 sagt, die Erde gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Doch wenn ich, solange ich meine, ich bin doch der Besitzer, ich muss mich um all diese Dinge kümmern, ich bin verantwortlich für mein Eigentum, dann habe ich ein Problem, weil der Besitzer sagt und denkt, ich muss absichern, ich muss kontrollieren, ich muss Dinge erwirtschaften. Der Verwalter kann sich aber entspannt zurücklehnen und sagen, Moment, Herr, was willst du denn, was ich mit deinem mir anvertrauten tue? Versteht ihr den Unterschied? Und das ist Gott. Er bringt die Ressourcen. Und das ist dieser dritte Aspekt, mit dem ich mit euch ganz kurz reden möchte. Er hat einen Auftrag für dich und für mich mit den Ressourcen. Dazu gehören auch Gaben, Begabung, Talente, aber eben auch Finanzen. Mit denen sollen wir umgehen lernen. Das heißt, Finanzen ist eben ein sehr konkreter, praktischer Bereich, der uns vorbereitet, und ich nehme es vorweg, auf die Ewigkeit. Ich springe jetzt mal so ein bisschen. Lukas 16, ganz kurz. Lukas 16 ist diese Story, die ist echt kompliziert. Da ist dieser ungerechte Verwalter, vielleicht habt ihr die schon mal gelesen, dieses Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, der dann von seinem Chef entlassen wird wegen Untreue und am Ende nutzt er seinen letzten Einfluss noch, um seine Zukunft zu sichern. Ein Punkt oder eine Pointe dieser wirklich schwierigen Story, die lesen wir in Vers 9 bis 10, da sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, da ist wieder, ne, Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, das heißt, mit diesem Leben hier zu Ende geht, sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen, denn wer im Geringsten, und damit meint er Geld, treu ist, der ist auch im Großen, sprich in Beziehungen und so weiter, treu. Das heißt, mein Umgang mit Geld ist absolut nicht banal. Und er offenbart auch nicht nur mein Herz, sondern ist eine Form des Trainings für die Ewigkeit. Im Englischen sagt man so nett, Training for Reigning. Also Training für das Mitherrschen mit Gott. Unsere Fähigkeit zu gutem Umgang mit Ressourcen hat Ewigkeitswert. Denk mal an so Stellen wie, Paulus sagt, 1. Korinther, Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass die Heiligen Engel richten werden? Dass wir die Welt richten werden? Ja, ich meine, wenn unser Vater gut ist, dann bereitet er uns darauf vor, oder nicht? Wenn wir über diese Welt und über Engel richten sollen. Also, ich finde das jedenfalls nachvollziehbar. Klar, es gibt auch genügend Strategien in der Bibel, wie das dann aussieht. Da habe ich jetzt keine Zeit zu, aber ich hoffe, und damit komme ich zum Ende meiner drei Punkte, die ich euch heute Morgen mit aufs Herz legen wollte. Ich fasse mal zusammen, bevor wir einen kleinen Ministry-Teil und ins Gebet übergehen. Wenn ich verstanden habe, dass Gott ein unfassbar guter Vater ist, dass er für mich ist und dass niemand besser für mich sorgen kann als mein Vater im Himmel. Wenn ich verstanden habe, dass mein Umgang mit Finanzen und Ressourcen offenbaren soll, wo ich mit meinem Herzen stehe, und wenn ich verstanden habe, dass ich nur der Verwalter von Finanzen bin und Gott derjenige ist, der alles besitzt. Wenn ich das verstanden habe und beherzige, dann bin ich davon überzeugt, kann Gott sowohl mein vertrauensvolles Investieren segnen, als auch finanzielle Wunder jenseits all meiner Vorstellungen vollbringen. Warum? Weil ich ihm den Handlungsspielraum dafür gebe. Dann kann der Segen von Abraham zu dir und zu mir fließen. Nur noch mal zur Klarheit, wir suchen nicht sein Geld, wir suchen seine Gegenwart. Aber ich glaube, wenn wir diese Herzensgrundlagen geklärt haben, dann wird der Rest auch fließen. Dann werden wir zu guten Gefäßen für seine Ressourcen und dazu gehört auch das Geld dazu. Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach der Königsherrschaft von Gott und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, Versorgung und Durchbrüche auf allen Ebenen, zufallen. Fangen wir mal so an. Ich brauche gleich mal ein paar Beter hier vorne, Andi, Becky und gerne auch das Team. Ihr könnt euch mental schon mal vorbereiten, aber ich fange mal wir räumen erstmal so ein bisschen auf. Wenn dich ähnlich wie mich dieses Thema oder dieser Aspekt des Sorgens immer wieder überflutet, überschattet, ja, also ich habe es gerade nur angedeutet, nicht so ausführlich. Mammon ist wirklich eine Macht, eine dämonische Macht. Das ist nicht nur meine emotionale Herzensbeschaffenheit, sondern das sind auch Mächte, die da eben gegen mich arbeiten. Wenn du mit diesen Mächten zu kämpfen hast, dann leg mal deine Hand aufs Herz. Ihr müsst euch jetzt gar nicht hier irgendwie offen müsst jetzt irgendwie nicht nach vorne rennen oder so, aber vielleicht schließen wir alle mal die Augen. Und dann leg mal deine Hand aufs Herz und sprich mir einfach mal nach. Ich nagle alle Sorge an das Kreuz von Jesus. Und ich breche jede Übereinstimmung, die ich wissentlich oder unwissentlich mit Sorge, mit Mammon oder auch Mangeldenken getroffen habe. Jesus, danke für deine Vergebung. Und in deinem Namen und in deiner Autorität sage ich jetzt zu diesen Mächten, raus aus meinem Leben. Verschwindet. Danke, Papa, für deine Versorgung und auch für deine Freiheit. Und jetzt hör mal hin, frag mal Gott, was möchtest du mir in dieser Situation jetzt gerade sagen? Nimm das erste positive, ermutigende Wort, was du jetzt gerade gehört hast. Und gib den Zweifeln keinen Raum, dass das von dir war. Gottes Stimme ist häufig so leise wie dein Gedanke. Aber genau das ist sein Reden. Das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Das Thema von, nee Samuel, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich als Beter. Sohnschaft, Tochterschaft ist ein ganz großes Thema. Und ich kann euch sagen, seit 20 Jahren höre ich diese Predigten. Papa will mein Vater, Gott will mein Vater sein und ich sein Kind. Immer wieder komme ich an diesen Punkt, dass ich realisiere, da ist noch Luft nach oben. Wenn du heute Morgen einen Durchbruch oder einfach einen neuen Segen empfangen möchtest, raus aus dieser Waisenmentalität, Mangelmentalität, aus diesem, ja, wie auch immer man es nennen mag, aber mehr rein in seine Sohnschaft, Tochterschaft, dann würde ich dich ermutigen, komm nach vorne, lass für dich beten von den Eltern des Hauses. Andi, Becky, aber auch Samuel, ich meine, du trägst die Vatersalbung wie kein anderer in deinem Alter oder wie kaum ein anderer in deinem Alter. Ich finde das schon erstaunlich. Simon, Franzi kommt auch gern nach vorne. Also wenn ihr nur da wirklich Gebet wollt, kommt nach vorne, seid ermutigt. Jetzt bitte. Ich habe noch einen dritten Punkt. gehe mal in den dritten Punkt rein. Ihr könnt gerne weiterbeten. Ich habe es als einen unfassbar befreienden Punkt erlebt oder erlebe es immer wieder. Also es ist nicht einmal gemacht und dann abgeschlossen. Dieser Punkt, meine Finanzen Gott auszuliefern, ganz bewusst hinzugehen und zu sagen, ich bin nicht mehr der Besitzer meiner Finanzen. Ich bin nur der Verwalter. Gott, ich gebe dir meine Finanzen. Wenn du heute Morgen deine Finanzen ganz bewusst neu oder nochmal oder zum ersten Mal Gott ausliefern willst, dann sprich mir einfach mal nach, wie wir das gerade schon hatten. Jesus, ich übergebe dir meine Finanzen. Sie sind nicht länger meine Finanzen. Waren sie eigentlich noch nie? Aber ich möchte in dieses Bewusstsein reinkommen, dass du mein Versorger bist, dass alle Finanzen dir gehören und ich Verwalter sein darf, um dein Reich zu bauen. Amen. So. Wir lassen mal die Beter beten weiter. Und wenn ihr später noch das Gefühl habt, dass ihr doch noch Gebet wollt, sehr gut. Eine letzte Aktivierung möchte ich noch machen. Die finde ich einfach so mega spannend, weil sie etwas von dem illustriert, wovon ich gesprochen habe. Wenn du magst, mach mal die Augen zu. Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und von dem Thron des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes waren Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Jetzt stell dir mal dieses Bild vor, ein Bild der Ewigkeit des Paradieses. Weißt du, die gute Nachricht ist, du lebst jetzt schon über einem offenen Himmel. Und Gott hat jetzt schon diese Ressourcen für dich. Und wie ich dir das gerade versucht habe, anhand unserer letzten 5 Jahre deutlich zu machen, Gott bewirft dich regelrecht mit seinem Guten. Die Frage ist nur, sehe ich das? Bin ich offen dafür? Realisiere ich, dass sein Segensstrom, sein Fluss auf mich zukommt? Und in diesem Bild, was ich dir gerade vorgelesen habe, dreh dich mal innerlich um auf diesen Thron. Stell dir diesen Thron vor. Schau dir diesen Thron an in deiner Vorstellung, auf dem Gott sitzt. Das ist die Perspektive, die du einnehmen darfst. Dass er mit seiner Versorgung, mit all seinem Guten, und da gehören alle anderen Themen genauso dazu, mit seiner Heilung, mit seinen Durchbrüchen, mit seiner Berufung für dein Leben, all das kommt von diesem Thron Gottes, von diesem Segensstrom, der auf dich zufließt. Und ich kann dich nur ermutigen, mach immer wieder innerlich diese Drehung hin zu seinem Thron. Dass du offen dafür bist, für das, was er dir gerade was er dir gerade zugänglich machen will. Gott ist hier und er war eben schon hier, ja. Gott ist hier, er hat, ich habe das Gefühl, ich habe den Eindruck, dass gerade so ein Moment ist, jetzt kann man wieder sagen, ja, die Momente sind eigentlich immer, aber manchmal gibt es so bestimmte Momente, insbesondere wenn man zusammenkommt und irgendwie Gott was vorhat. Ich glaube, heute Morgen ist eine Salbung im Raum, dass wir dürfen zu Gott kommen und ihn um Dinge bitten. Weißt du, wo Gott ist, wo seine Gegenwart ist, da sind auch seine Engel nicht weit. Ich sehe sie zwar nicht, aber ich weiß, links und rechts stehen Engel. Sie haben Dinge in der Hand. Für den einen ist das Berufung, Zurüstung, Begabung. Für den nächsten ist das der Schuldstein, der zerrissen wird. Für den dritten ist das Heilung oder auch Befreiung von Lastern, Sünden, Depressionen, Süchten. Und ich werde jetzt gleich einen Segen über euch sprechen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, die Beter sind da. Holt euch den Segen ab. Weißt du, Segen ist nicht selbstsüchtig. Warum? Weil du gesegnet sein sollst, um ein Segen für andere zu sein. Das heißt, es gibt eigentlich nichts weniger Selbstsüchtigeres, als gesegnet werden zu wollen. Wenn du magst, halt mal deine Hände auf, wie als wenn du ein Geschenk empfängst. Vorausgesetzt, du willst denn was empfangen. Jesus, in deiner Autorität, in deinem Namen spreche ich Segen aus über jedem Einzelnen heute Morgen, der hier sitzt, die hier sitzt. Segen, Fülle, Überfluss. Du, Jesus, hast gesagt, ich bin das Leben und Überfluss. Ich habe das Leben und Überfluss. Und damit segne ich jeden Einzelnen hier heute Morgen. Und zwar nicht nur mit so einem abstrakten Segen, sondern ich wünsche mir, Jesus, dass jeder von uns innerhalb der nächsten 7 Tage ein signifikantes Erlebnis hat und daran merkt, dass du eingegriffen hast hier, dass du da bist, dass der Segen fließt. Ich weiß, dass du das kannst, dass du das willst. Und mach uns gleichzeitig offen dafür.